Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Heute mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Vor kurzem hat ein Phänomen ja wieder Schlagzeilen gemacht, die Pubertät. Die beginnt immer früher und das hat wohl in der Corona-Pandemie sich auch noch verstärkt gezeigt. Als Ursache dafür wird etwa die höhere psychosoziale Belastung vermutet, aber auch zu wenig Bewegung und mehr Essen. Vielleicht auch aus Langeweile, weil ja viel ging ja nicht zeitweise, aber auch ohne die Pandemie. Seit Jahrzehnten schon berichten Mediziner darüber, dass der Prozess immer früher einsetzt. Gleichzeitig gibt es Parameter, die zeigen, dass die jungen Menschen, jedenfalls hier in Nordeuropa, immer später erwachsen werden. Also sie ziehen später aus, sie heiraten später, sie bekommen später Kinder als noch in den 1970er, 1980er Jahren. Ein Beispiel vielleicht, heiraten Anfang der 1970er Jahre, da heirateten die Frauen in Deutschland im Schnitt mit 23 Jahren, Männer mit 25, und das hat sich inzwischen um 10 Jahre verschoben. Also Frauen waren laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2022 mit knapp 33 Jahren verheiratet und Männer mit 35 Jahren. Also früher in die Pubertät und später erwachsen. Dieser Frage werden wir heute nachgehen. Wie ist das, wenn die Adoleszenz sich so herauszieht hier in der Lebenszeit? Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie uns Ihre Beobachtungen dazu schildern mögen. Die bundesweit kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole diese Nummer noch einmal. 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und auch gerne mit einer Rückrufnummer, wenn Sie in unsere Sendung geschaltet werden mögen. Früher in die Pubertät und später erwachsen. Kindheit und Jugend heute, das ist unser Thema und unsere Expertin, unseren Experten hier in der Runde stelle ich Ihnen rasch vor. Inke Hummel ist im Studio, sie ist Familienberaterin und Begleiterin. Sie führt eine eigene Familienberatung und hat schon einige Ratgeber auch geschrieben, darunter das Buch Miteinander durch die Pubertät. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Dr. Herbert Renz-Polster ist mit dabei. Er ist Kinder- und Jugendarzt, der auch schon viele Aufsätze geschrieben hat zum Thema Kindheit und Erziehung. Auch Sie herzlich willkommen, telefonisch uns zugeschaltet.
Ja, hallo zusammen. Ja, wunderbar.
Ja, und Sie sind Mediziner, arbeiten auch als Kinderarzt in Praxisvertretungen. Dass Kinder schon früh in die Pubertätsphase einsteigen, ist das etwas, was Sie selbst auch schon beobachtet haben?
Ah, das kann man schwer sagen. Also man kriegt ja wirklich da nur den Ausschnitt mit. Und also diejenigen, die wirklich, sag mal so, krankhaft früh in die Pubertät eintreten, die wir dann als wirklich verfrühte Pubertät bezeichnen, die sind ja sehr selten. Also das kommt vielleicht eins von 5.000, andere schätzen ein Mädchen von, das sind ja vor allem Mädchen, von 10.000. Das sind sehr seltene Fälle, da kannst du aus der Praxis gar nichts sagen. Also wie der Trend jetzt gerade ist.
Also Pubertas praecox heißt das, habe ich gelesen. Das sagt man, wenn bei einem Jungen oder einem Mädchen schon vor dem vollendeten 9. bzw. 8. Lebensjahr Sexualmerkmale sich abzeichnen. Aber das ist ja das Stichwort eigentlich, das wir gut aufgreifen können. Wann spricht man eigentlich von Pubertät? Also welche Merkmale zeigen, dass ein Kind heranreift, in die Pubertät kommt?
Ich meine, das beginnt mit den äußeren Zeichen, mit den sogenannten sekundären Geschlechtsmerkmalen, den äußeren Zeichen, das bei Mädchen eben das Brustwachstum. Beim Jungen ist es verdeckt, da wird der Penisschaft ein bisschen wird länger, die Hoden vor allem werden voluminöser. Deshalb laufen die Endokrinologen mit so einer Kette um den Hals rum, das ist tatsächlich eine Holzkette, da sind dann die verschiedenen Hodengrößen als Perlen abgebildet und die halten sie dann einfach bei dem Kind dann hin, um rauszukriegen, ist er jetzt schon in der Pubertät oder nicht.
Aber dass die Kinder immer früher eben anfangen, diese Merkmale auszubilden, das ist die Beobachtung, die immer wieder auch in den zurückliegenden Jahren getroffen wurde. Wissen wir, welche Ursachen das hat?
Also wir haben ein paar Verdächtige und wir haben ein paar Gesicherte, aber niemand weiß das Zusammenspiel ganz genau. Also es ist so, die Ernährung spielt eine Rolle, und zwar über das Körpergewicht, weil das Fettgewebe selber eigentlich auch so ein Signalgeber ist. Das ist ja das Fettgewebe ist auch hormonell aktiv. Also da bilden sich dann auch sozusagen östrogenartige Hormone. Und dadurch eben die Ernährung und da wahrscheinlich vor allem auch eiweißreiche Ernährung und dann natürlich auch Stress wird sehr viel vermutet. Das weiß man schon länger, dass Kinder, die viel sozialen Stress erleben im Aufwachsen, die kommen früher in die Pubertät. wurde manchmal evolutionsbiologisch begründet, dass die dann sozusagen ihre Lebensspanne sozusagen voll ausnutzen wollen, die, wenn sie unter Druck stehen. Und dann auch neue chemische Substanzen, diese endokrinen Disruptoren, also Plastikbestandteile, Weichmacher, die wirken auch hormonell, sind auch hormonell aktiv. Und dann, was nicht ganz klar ist, das ist die Rolle der Bewegung selber, also unabhängig vom Körpergewicht, weil auch da gibt es Hinweise und das finde ich sehr spannend, weil wir ja immer sagen, in der Pandemie wurden die Kinder dicker und sagen, naja, die haben halt viel Junkfood gegessen und so. Aber wahrscheinlich noch viel wesentlicher ist eben die Bewegung selber. Und die folgt eigentlich ziemlich gut dem Trend, den wir haben, weil das ging ja nicht erst in der Pandemie los. Und da sollte man auch unbedingt noch ein bisschen drüber reden, was die Bewegung für die Kinder und die Jugendlichen bedeutet.
Das können wir sicherlich auch noch tun hier in dieser Sendung, in der wir sprechen über die Frage früher in die Pubertät und später erwachsen. Was bedeutet das? Kindheit und Jugend heute ist das Thema, an dem Sie sich auch beteiligen können, wenn Sie mögen, uns anrufen unter der Nummer 00800 4464 4464. Immer früher in die Pubertät. Und da habe ich gelesen, dass das im 19. Jahrhundert so bei 17, 18 Jahren lag, dass die Pubertät einsetzte. Heute setzen Periode und Stimmbruch dann schon mit 12, 13 Jahren etwa ein, aber auch schon früher, Sie haben es ja auch erwähnt, die Pubertas praecox, also mit 7, 8 Jahren. Was heißt das alles auch für den Körper des Kindes?
Ja, das ist sehr unterschiedlich für Jungs und Mädchen natürlich, weil die frühen Zeichen, die sind ja praktisch beim Jungen verdeckt. Der ist zunächst mal wachsen bei dem Penis ein bisschen, die Hoden werden größer. Das Stimmbruch kommt dann erst 2 Jahre später. Also selbst wenn ein Junge jetzt, sagen wir mal, schon mit 9 in vergrößerte Hoden hat und damit also der Kickstart der Pubertät begonnen ist, dann ist ja erst später, sieht man das nach außen, während jetzt beim Mädchen siehst du das ja dann gleich, die Brüste wachsen, also das ist nach außen auch sichtbar. Das ist natürlich dann sehr, sehr unterschiedlich und wir wissen auch, dass wirklich eine verfrühte Pubertät unglaublich unterschiedlich wirkt auf die Seele, je nachdem, ob du ein Junge bist oder ein Mädchen.
Inke Hummel, Erziehungsberaterin, Autorin von Ratgeberbüchern, in denen es eben geht um Kindheit, um Pubertät. Der Körper, womöglich reifer ja noch als der Geist. Wir haben es da auch gerade gehört, das macht möglicherweise auch was mit der Psyche. Kommt der Kopf da immer mit? Kommt die Psyche immer mit, wenn im Körper der nächste Entwicklungsschritt schon vollzogen ist?
Nee, diese Diskrepanz haben wir ja im Grunde immer, auch in ganz anderen Lebensphasen der Kinder und auch in der Pubertät, die vielleicht erst mit 13 oder 14 losgeht, ist diese Diskrepanz immer da. Aber natürlich ist das ein Unterschied, wenn ich erst 9 oder 10 bin und noch in der Grundschule und alle anderen um mich rum haben diese Diskrepanz in der Art noch nicht. Dann wirkt das schon unter Umständen isolierend oder sehr beunruhigend. Ich habe da selber natürlich auch nur anekdotische Evidenz zu dem Thema, aber über die Jahre, wo ich mit Grundschulen jetzt zu tun hatte, habe ich eigentlich in jeder 4. Klasse immer ein Mädchen gesehen, was eindeutig schon pubertär war. Und für die ist das häufig ein großes Thema. Allein auf dem Schulhof, im Sportunterricht, auf den Grundschultoiletten, die keine Mülleimer haben, lauter solche Punkte, das ist schon was, glaube ich, eine große Herausforderung ist für die Psyche.
Und Herbert Reinspolster, Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet, es gibt einen Unterschied da zwischen Jungs und Mädels. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, die Jungs, die haben ja eigentlich sogar einen Vorteil in einer gewissen Weise. Wenn du denkst, du spielst draußen und auf einmal bist du einer, wo früher in die Pubertät kommt, du hast dann natürlich auch mehr Muskelmasse aufgebaut. Das geht ja damit einher. Du hast Testosteron, hast eine tiefere Stimme. Du hast vielleicht auch ein bisschen ein dominanteres Verhalten. Du wächst vor allem. Körpergröße ist ja was ein Signal gibt an die anderen. Und das ist eigentlich für die Jungs dann oft zum Teil wirklich positiv. Ja, ich kann mich besser durchsetzen, ich treffe mehr Tore, ich bin schneller, ich bin und so weiter. Und es gibt tatsächlich auch Hinweise, dass Kinder, die früher in die Pubertät kommen, dass die insgesamt es auf ihrem Lebensweg dass es sie ihnen so ein bisschen Push gibt, weil es mit Selbstbewusstsein, es gibt einen Boost, einen Rückenwind für Selbstbewusstsein und den kannst du dann mitnehmen ins Leben. Also es gibt Analysen von, was weiß ich, Vorstandsmitgliedern bei DAX-Konzernen, dass da überzufällig häufig die in der früh in der Pubertät waren. Ja. Ob es jetzt ursächlich ist, weiß ich nicht. Aber es ist schon so bei Jungs eine ganz andere Nummer. Das müssen wir wirklich wissen. Und das Zweite, was dazu kommt, ist das große Signal eigentlich für die Verfrühung der Pubertät ist tatsächlich ja die Fettmasse, also sozusagen das Übergewicht. Und das heißt, viele von den betroffenen Mädchen oder auch von den Jungs auch, aber bei den Mädchen spielt das eine größere Rolle, weil die kommen ja jetzt in der Pubertät auch in diese Vergleichsmaschine rein, ja, wie stehe ich bei den anderen da, und da ist körperliche Attraktivität ist ja unglaublich starkes Kriterium, heute noch stärker durch die sozialen Medien, und jetzt stehst du da und hast sowohl im Prinzip auch ausgrenzendes Merkmal, nämlich frühe Brustentwicklung, weil die anderen haben es noch nicht, das dich also sozusagen aus den anderen heraushebt. Gleichzeitig aber hast du im Gegensatz zu den Jungen nicht was, mit dem du punkten kannst, nämlich ich bin stärker, sondern du hast was, ich bin auch gleichzeitig dicker, ja. Weil Pubertät zusätzlich, wenn ein Mädchen in die Pubertät kommt und ist vorher schon pummelig, ja, das ist ja so ein bisschen auch angelegt, dass vor der Pubertät ein bisschen Fettmasse sich speichert, das ist bei allen Mädchen so. Die müssen ja auch so ein bisschen schon, also evolutionär betrachtet, auch schon ein bisschen für eine Schwangerschaft sozusagen schon vorbauen. Und wenn die jetzt in die Pubertät kommen, dann geht die Fettmasse nimmt noch mehr zu. Also das heißt, sie sind besonders, und natürlich, wir Kinder wollen in der Pubertät ja beide sein, sie wollen besonders sein und gleich sein, also dazugehören, aber am Anfang der Pubertät wollen Kinder vor allem, die suchen die Herde, ja, also Junge, die in der Vorpubertät und am Anfang der Pubertät sind die Kinder ja ganz stark auf gleich sein, gleich aussehen und so weiter. Und erst danach kommt ja dann so sozusagen die Differenzierung. Ja, ich gehöre zu den Schachspielern, ich gehöre zu den Dingen. Aber jetzt stell dir vor, du kommst in die Pubertät, bist auf einmal besonders, bist sozusagen das Kind mit den Farbklecks auf der Nase. Und bis gleichzeitig hast du aber nichts, wo du punkten kannst. Also Attraktivität, ja, die fehlt dir, dann kriegst du noch Pickel dazu und dann bist du wirklich auf der Verliererstrecke, was dein Selbstbewusstsein angeht.
Inke Hummel, auch Ihre Beobachtung, dass gerade die Mädchen da unter einem ganz besonderen Druck stehen, auch wenn es um die Freundinnen und Freunde geht, den Vergleich auch mit den Freundinnen?
Auf jeden Fall. Also das ist, was ich mitbekomme, auch in den Beratungen, was die Eltern mir dann schildern, dass die Mädchen zum Glück, also zumindest so wie ich das mitbekomme, häufig sprechen über das, was da so ist, aber da schon Leidensdruck entsteht, weil sie irgendwie nicht mehr dazugehören oder sich unwohl fühlen, wenn alle ins Freibad gehen oder solche Situationen. Das macht schon was mit den Kindern. Und man sieht es im Grunde so, wenn es eher 6., 7. Klasse ist und dann geht es bei einem Teil los und bei einem anderen Teil nicht, dass die sich in Grüppchen ja ganz gut zusammenfinden. Die einen, die noch eher verspielt sind und die anderen, die schon Lust haben, beim DM die Lippenstifte auszuprobieren oder so. Und wenn man da alleine ist, dann ist man sehr auf der Suche, glaube ich.
Ich habe noch einen weiteren Aspekt auch gelesen. Die Schere zwischen geistiger und körperlicher Entwicklung, die wird immer größer, ist auch die Beobachtung von Oskar Jenny. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der ist Professor für Entwicklungspädiatrie an der Uni in Zürich. Das kann seiner Beobachtung nach die Jugendlichen verunsichern, besonders dann, wenn erwartet wird, dass sie bereits Verantwortung auch als Erwachsene übernehmen, obwohl sie dafür noch gar nicht reif sind. Also Mädchen mit 13, die sehen dann häufig aus wie erwachsene Frauen, werden auch so behandelt, auch im sexuellen Kontext. Und dabei sind sie innerlich noch Kinder, sagt er. Auch Ihre Wahrnehmung, dass das zu einem Problem werden kann für junge Heranwachsende?
Auf jeden Fall. Das ist ja an vielen Stellen ein Problem, dass die Jugendlichen nicht so ganz klar einen Status haben. In vielen sollen sie bitte noch klein sein und sich kontrollieren lassen und im anderen sollen sie Verantwortung übernehmen und groß sein. Das ist immer in der Pubertät eine Herausforderung. Aber wenn das besonders früh losgeht und der Kopf einfach noch gar nicht mitgekommen ist, ist das natürlich, kann das zu ganz schwierigen Situationen führen, wo man dann bei einem verunsicherten Kind auch, denke ich, ein größeres Risiko hat, dass die manchmal Dinge tun, die sie mit viel Vernunft und 3 Jahre später vielleicht nicht machen würden. Hinzu kommt ja viel Input von außen. Also wenn man in bestimmte Bekleidungsgeschäfte geht, da muss man ab Größe, weiß ich nicht, 152 oder so, schon sehr suchen, dass man noch kindliche Kleidung findet und was nicht bauchfrei ist oder wo der Hintern halb rausguckt, wenn die Kinder mal ein bisschen rumturnen oder so. Das sind alles Risiken. Das würde ich auch so sehen.
Und wir haben bereits einen Hörer in der Leitung. Bruno Kramm hat uns aus Potsdam angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Kramm.
Ja, guten Morgen in die Sendung.
Ihr Aspekt zum Thema.
Es wurde ja jetzt ganz viel über so biologische Aspekte gesprochen, aber ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, die Kinder, die fangen ja sehr früh schon an. Ich habe selber eine Tochter, die jetzt 14 ist, und da hatte ich auch das Gefühl, dass es bei ihr mit der Pubertät viel früher losging. Hat aber viel auch damit zu tun, dass die Kinder natürlich schnell heutzutage über Social Media, über Internet quasi versuchen, so junge Erwachsene zu sein und sich so darzustellen, auch alleine schon aus dem Grund, um nicht immer die Frage zu bekommen, darfst du überhaupt schon einen Instagram-Account haben? Und ein Stückchen weit, glaube ich, da ja auch Pubertät immer so gemessen wird daran, wie trotzig ist mein Kind oder wie kleidet es sich jetzt, dass es dann doch auch relativ häufig so Äußerlichkeiten sind, die uns dann das Gefühl geben, dass Pubertät heutzutage viel früher einsetzt. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es manchmal auch so ein spielerisches, die Pubertät vorauszuspielen, weil man sich eben auch auf seinen Social Media Kanälen dann mit anderen messen möchte und darstellen will. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, weil psychosomatisch ist ja sicher auch ein großer Teil dabei, der beeinflusst, wann fange ich an, mich stärker zu entwickeln.
Mhm. Können wir vielleicht auch mal weitergeben an Herbert Renz-Polster, die Psychosomatik auch in der Entwicklung eines Kindes, der Reifung eines Kindes, spielt die eine Rolle?
Ja, ja, natürlich. Also ich will nur kurz auf den Fragenden kurz eingehen. Es ist ein wirklich wichtiger Punkt, eine sehr gute Beobachtung auch. Ist tatsächlich auch ein kultureller Effekt sozusagen. Die Kinder wollen oder werden getrieben durch den Vergleich, der jetzt viel stärker ist in den sozialen Medien, werden getrieben ganz stark, auch das jetzt im Zentrum stehende Ideal schnell zu erreichen. Und das Ideal ist eben das äußerlich attraktive, erfolgreiche sozusagen Model, ja. Und deshalb setzt dieses Rat Race nach vorne eben auch deshalb schon früher ein, dass eben die Kinder so tun, als ob, oder sich mit Attributen versehen und mit Kleidung entsprechend und so weiter schminken. Und das ist auch spielt sicher auch eine Rolle. Man muss auch dazu sagen, wir reden hier über, wenn die Pubertät sehr früh einsetzt, reden wir über eine Gruppe von sehr häufig auch sozial benachteiligten, auch sozial ausgegrenzten Kindern, weil Adipositas, dieses starke Übergewicht, betrifft ja tatsächlich in vielleicht 3/4 der Fälle, manche sagen 4 von 5 Fällen, betrifft es Kinder, die in sozial prekären Milieus aufwachsen. Das heißt, so in der Mittelschicht, wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Gymnasium-Schulorchester, da siehst du eigentlich relativ seltener Kinder mit starkem Übergewicht. Und auch das spielt natürlich da rein, weil diese Kinder die wenigsten Ressourcen haben. Ja? Die haben sozialen Stress, die haben jetzt auch noch diese körperliche Ding dazu. Ja? Und da spielen dann die sozialen Medien dann auch noch eine größere Rolle, indem das den Ideal hinterherhecheln, das sie nie erreichen werden und dadurch noch mehr gestresst werden.
Mhm. Bruno Kramm, unser Hörer aus Potsdam, Sie haben gesagt, Sie haben selbst eine Tochter, wo Sie auch sehen, dass das Internet eine große Rolle spielt, die sozialen Medien eine große Rolle spielen. Wie begleiten Sie das als Vater?
Ja, ich begleite es natürlich sehr offen, weil ich natürlich auch diesen spielerischen Aspekt dabei sehe. Und je weniger ich da jetzt versuche zu intervenieren, desto mehr merke ich bei meiner Tochter aber auch selber, dass es ihr dann selber auch zu blöd wird. Und dann wird sie halt doch auch wieder das Kind. Was ich aber auch noch einen ganz interessanten Aspekt finde, meine Tochter war zuerst früher in einer Waldorfschule und ist dann aus eigenen Gründen auf eine Regelschule gewechselt. Sie wollte Noten haben. Und natürlich, wie es halt immer so ist, so klassische Waldorfschule ist doch ein sehr, sehr abgeschlossenes Milieu. Und sie kam dann eben auf diese Gesamtschule, die natürlich so die Breite der Gesellschaft darstellt. Und da finde ich es natürlich auch interessant. Da ist dann dieser Anpassungsdruck, eben ein junger Erwachsener plötzlich zu sein, sehr viel größer als jetzt in der Waldorfschule. Wenn ich mir jetzt die Kinder derselben Klasse anschaue, wo meine Tochter rauskommt, die sind alle, ehrlich gesagt, noch nicht visuell in dieser Pubertät, weil sie eben in ihrer eigenen kleinen sozialen Waldorfblase leben, während meine Tochter, die dann natürlich auch diesen Anpassungsdruck hatte in dieser neuen Klasse, den sie aber auch gut gemeistert hat, natürlich dann auch sehr schnell plötzlich diesem Bild versucht hat zu entsprechen.
Also durchaus, wie wir auch ja von Herrn Renz-Polster gehört haben, das soziale Umfeld spielt da auch eine Rolle, wie groß der Druck oder wie groß auch ja der Wille ist, damit mitzuziehen mit eben einer Gruppe, mit der man zugehörig sein möchte. Bruno Kramer, herzlichen Dank, dass Sie uns das geschildert haben, auch Ihre Erfahrungen mitgegeben haben, wie Sie mit Ihrer Tochter auch als Vater umgehen, wie Sie das erleben. Wir sprechen über das Thema früher in die Pubertät und später erwachsen. Und gerade diesen Aspekt des später Erwachsenwerdens, den haben wir in dieser ersten halben Stunde noch gar nicht so wirklich beleuchtet, soll aber auch noch Thema werden. Also wie geht's dann auch weiter in der Pubertät? Wie können wir das als Eltern begleiten? Und was kommt danach? Also wie werden die Kinder so langsam flügge? Sie können sich weiter beteiligen. Die Telefonnummer wählen 00800 4464 4464. Ich sage die Telefonnummer noch einmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mit dabei sind heute Inke Hummel. Sie ist Pädagogin, Familienbegleiterin in Bonn. Und Dr. Herbert Renz-Polster, Kinder- und Jugendarzt, Erziehungsexperte. Beide auch Autoren von Erziehungsratgebern bzw. Ratgeberbüchern. Sie können sich, wie gesagt, beteiligen 00800 4464 4464 und vielleicht hören wir Sie gleich wieder nach den Nachrichten. Da geht es weiter, nämlich hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit. Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Lebenszeit. Früher in die Pubertät und später erwachsen. Kindheit und Jugend heute, darüber sprechen wir hier im Deutschlandfunk in dieser Ausgabe der Lebenszeit an diesem Freitag. Und wir haben schon darüber gesprochen, was es mit Kindern macht, wenn sie sehr früh in die Pubertät auch kommen. Noch einmal auch mit Blick auf das Kind, Inke Hummel, wenn es sehr früh schon Geschlechtsmerkmale ausbildet. Gerade auch darüber haben wir gesprochen, wenn die Freundinnen und Freunde noch nicht so weit sind, dass man da sich nicht mehr so zugehörig fühlt. Als Familienberater, da betrachten Sie eben auch das Verhältnis zwischen den Kindern und den Eltern. Gerade auch, wenn wir auf die Eltern nochmal gucken, was erleben Sie da? Können die Eltern das verstehen?
Im Grunde schon, aber es ist einfach unfassbar mit Angst besetzt bei ganz vielen. Das merke ich immer. Und dafür müssen die Kinder gar nicht in der Pubertät sein, sondern manchmal muss man bei Fünfjährigen nur sagen, oh, warte mal ab, wie der mal wird, wenn er erstmal in die Pubertät kommt. Also dieses ganze Thema ist so mit Angst verwoben, dass das, glaube ich, besonders herausfordernd ist. Und wenn mein Kind durch ja einen Leidensdruck oder vielleicht auch durch eine gewisse ja Aggressivität oder so in seiner Art früher in die Pubertät eindeutig startet, dann macht das schon was mit Eltern und auch mit der Eltern-Kind-Beziehung, weil wir Eltern ja mit jedem Wechsel, den die Kinder so haben, im Grunde unsere Rolle so ein bisschen verändern. Wir sind dann nicht mehr die ganz engen Begleiter und das total warme Zuhause, sondern wir müssen tatsächlich ja lernen, loszulassen und ein bisschen aus unserer Komfortzone zu gehen und zu akzeptieren, dass unsere Kinder sich vielleicht zu irgendwas hin entwickeln, was nicht ganz unser Ding ist. Ich sage das immer gerne so, häufig sind die Teenies unsere Mitbewohner, die wir uns in der WG vielleicht nicht ausgesucht hätten. Ne? Und da muss man dann mit zurechtkommen. Und natürlich, wenn das bei einem 10-jährigen Kind so ist, das eigentlich so gefühlt noch unser Kleines ist, ist das nochmal herausfordernder, an der Stelle schon zu sagen, okay, jetzt muss ich mal gucken, ne, wie ich damit umgehe. Was braucht mein Kind eigentlich?
Also das heißt, die Eltern müssen auch mitwachsen. Mhm. Warum ist das so wichtig, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, eben zu pubertieren, eben nicht nur körperlich, sondern auch von ihrer geistigen und psychischen Reife?
Ich also da benutze ich immer gerne ein Bild. Die Kinder sollen ja irgendwann selbstreflektierte, bewältigungskräftige Erwachsene werden, die alleine im Leben stehen können. Und da kann ich nicht erwarten, dass die wie mit einem Aufzug da hochfahren und dann geht das. Sondern die brauchen ganz viel Zeit, das auszuprobieren und zu gucken, wie ist denn das Leben? Wie ist es denn, Rechte wahrzunehmen? Wie ist es, Pflichten zu erfüllen oder auch mal nicht zu erfüllen? Wie ist es, Fehler zu machen? Wie kommt man damit zurecht? Und dafür brauchen sie Raum in der Pubertät. Und wenn ich alles die ganze Zeit kontrolliere, wie bei einem ganz kleinen Kind, dann können die das nicht. Also wenn ich gar nicht einen Schritt mit denen gemeinsam nach vorne gehe und gucke, was braucht mein Kind denn gerade an Freiheit oder manchmal dann auch wieder an Halt, dann können die nicht gut erwachsen werden, weil irgendwo ein Manko ist.
Was sagen Sie den Eltern? Was sollen die tun?
Das ist immer natürlich sehr individuell, ne? Dass wir uns anschauen, wo steht denn das Kind gerade? Was ist gerade so sein Thema, sein Leidensdruck? Manche wollen sehr nach vorne preschen und Dinge ausprobieren und kämpfen wirklich für einen Freiraum. Und andere sind sehr, sehr zurückhaltend und trauen sich gar nicht, ne? Und da muss man eher so ein bisschen schubsen und gucken, dass die sich auch so ein bisschen ausprobieren. Ja, muss man immer sehr gucken. Und das ist auch die Frage, die ich den Eltern eigentlich mitgebe. Die fragen immer, ist das denn jetzt schon Pubertät oder nicht? Und dann sage ich, das ist gar nicht so wichtig, dass wir diesen Stempel haben, sondern wirklich zu gucken, was braucht denn dein Kind gerade? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein, auch zum Geschwisterkind oder irgendwas, dass man da losgeht.
Und wir haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zwischen Eltern und Kindern als noch vor 30, 40, 50 Jahren. Viele bezeichnen das sogar als freundschaftlich. Was würden Sie sagen, ist so ein guter Weg?
Ja, diese Entwicklung sehe ich ja auch in den Beratungen, dass die so Vor- und Nachteile hat. Es ist ganz toll, dass wir wirklich kindorientiert sind, dass wir uns auch trauen, die Kinder zu verwöhnen und coole, fast freundschaftliche Dinge mit denen zu machen, auf ein gemeinsames Konzert zu gehen oder den gleichen Kinofilm zu gucken oder so. Auf der anderen Seite darf das weder im Jugendalter noch davor natürlich in so eine Überfürsorglichkeit gehen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man die Kinder so im Blick hat, dass man sich zu sehr kümmert im Grunde, zu viel abnimmt, zu viel mitbekommen will. Ich habe das bei meinen eigenen Kindern zum ersten Mal gedacht, als das Thema losging, ich weiß nicht mehr, in Klasse 10 oder so, dass es in Richtung Abi-Ball gedacht wurde und so, wie sehr da die Eltern involviert waren an so einem Punkt. Da habe ich wirklich gesagt, Leute, macht das ohne mich. Das finde ich total schräg, weil gerade das ja auch ein Feld ist, wo die Kinder mal als Gruppe zusammen trainieren können, sowas zu machen und auch Fehler zu machen oder was. Und das ist natürlich so ein bisschen die Gefahr. So sollte das nicht sein. Da dürfen Reibungspunkte sein und wir dürfen die Kinder losmachen. Die dürfen ihre eigenen Fehler machen.
Wir sprechen mit Sicherheit auch nochmal über diese Frage, also Verantwortung geben und Verantwortung auch zulassen, die Kinder und Jugendlichen dann selbst nehmen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, den ich mit hinzunehmen möchte. Herr Binder hat uns aus Baden-Baden angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Binder.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Und ich habe von meinen Kollegen in der Regie gehört, Sie bilden junge Leute im Handwerksberuf aus. Das heißt, Sie haben viel Kontakt mit jungen Menschen. Was ist da Ihr Erleben?
Ja, nicht nur im Handwerksberuf. Ich habe selber zwei Töchter, die ich nach meiner Auffassung ganz erfolgreich durch die Pubertät begleiten durfte. Aber natürlich auch immer wieder junge Leute, die wir ausbilden seit über 20 Jahren. Und da bemerke ich natürlich auch vor allem und die Wichtigkeit des Umgangs der Erwachsenen oder der Leute drumherum, die ein bisschen weiterschauen können, ein bisschen mehr Erfahrung haben mit dem Thema Pubertät. Wie geht man mit den Jungs um, mit den Mädels, die man da ausbildet? Dass ich das als ganz wichtig empfinde, wie man mit dem Thema umgeht. Die Jungs, die Mädels sind ja auf der Suche nach positiv besetzten Vorbildern, die sie mehr oder weniger oft heutzutage finden oder auch oft an falschen Stellen finden, nach meiner Auffassung. Also dieses Thema Eltern oder auch Erwachsene in der Umgebung als positive Vorbilder, sage ich einmal, die natürlich aber auch Orientierung bieten. Und das ist das ganz zentrale Ding bei uns. Wenn wir natürlich ausbieten, sind die jungen Leute auf der Suche, wo geht's hin, wer bin ich? Die stehen ja zum Teil, je nach Fortschritt der Pubertät, zum Teil unter Drogen, würde ich das mal beinahe bezeichnen. Zumindest sind sie nicht ganz zurechnungsfähig.
Und durch da die muss Hormone man natürlich auch manchmal.
Bitte?
Durch die Hormone meinen Sie, nicht durch tatsächlich?
Ja, genau, durch die Hormone. Also ich vergleiche es ganz gern so, dass sie manchmal einfach nicht zurechnungsfähig sind, weil man manche Sachen einfach auch nicht persönlich nehmen darf, trotzdem Orientierung bieten muss und auch manchmal eine klare Ansage machen muss. Auf der anderen Seite da auch ganz viel zurückbekommt. Also diese Rolle der Eltern oder der Leute drumherum als Fels in der Brandung, als Orientierung, den finde ich zentral, gerade beim Umgang damit. Mhm. Vor allem, wenn ich auch im Freundeskreis umschaue, wo hier und da es mitunter auch schwieriger lief. Mhm.
Sie sagen, Sie haben selbst zwei Töchter erfolgreich durch die Pubertät gebracht. War das auch so Ihre Devise während der Pubertätsphase der beiden Mädels, dass Sie gesagt haben, okay, die sind jetzt im Umgang mit mir vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich bleibe einfach, wie Sie sagen, der Fels in der Brandung. Ich ertrage das vielleicht auch, wenn die mal ein bisschen biestig zu mir werden, wenn die mir zeigen, dass sie mich eigentlich doof finden.
Absolut. Ich weiß ja, dass ich nicht unterm Strich, dass sie mich lieben, das ist ja völlig klar. Ich darf es nicht persönlich nehmen. Trotzdem muss ich natürlich eine ganz klare Ansage machen mitunter, auch wie im Betrieb auch. Es muss eine ganz klare Orientierung geben. Wo ist die Grenze? Sie suchen die Grenzen. Die müssen sie auch ganz klar aufgezeigt bekommen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Sie möchten sich ja reiben. Sie begreifen den Fels in der Brandung ja auch als jemand, der sie im Zweifelsfalle dann auch verteidigt. Ich sage mal, das ist ja immer so das ambivalente Verhältnis, das man hat. Aber das konsequente, disziplinierte Verhalten, auch eine Orientierung zu bieten, finde ich ganz zentral, dass die Erwachsenen das begreifen und auch übernehmen, was sie nach meiner Auffassung vielfach halt nicht tun.
Früher in
die Erziehungsaufgabe in diesem Punkt wird oft nicht begriffen, nach meiner Auffassung.
Früher in die Pubertät und später erwachsen ist ja unser Thema heute. Sie sagen, Ihre Töchter sind durch mit der Pubertät, das heißt, sie sind erwachsen. Wohnen sie noch bei Ihnen oder sind sie längst weg?
Eine wohnt noch, die macht eine Ausbildung und die zweite studiert.
Was würden Sie sagen, wann ist der Punkt gekommen, zu sagen, wir lassen sie fliegen, jetzt können sie irgendwie raus aus dem Nest?
Och, das hat sich ergeben, also das hat sich dann am Ende alles relativ organisch ergeben. Ne? Die eine wollte unbedingt, die wollte ausziehen, so schnell wie möglich, um sich da auszuprobieren, auszutesten. Und die andere ist doch etwas eher der häusliche Typ, die lässt sich da etwas mehr Zeit. Ich habe da kein Problem damit. Also das ist am Ende ist für mich wichtig, dass die ihren Weg finden, dass die einen Beruf lernen, von dem sie leben können, dass sie am Ende mit beiden Beinen selbstverantwortlich im Leben stehen, als selbstbewusste Mädels. Das ist das Ziel und da guckt man, dass wir hinkommen. Mhm. Und ob das jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre früher oder später ist, das ist für mich nicht erheblich.
Herr Binder, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns angerufen haben und wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei der Ausbildung der jungen Menschen, denen Sie offensichtlich ja sehr daran interessiert sind, Ihnen Orientierung auch zu geben. Inke Hummel, ich habe Sie im Studio hier ja gegenüber und gesehen, dass Sie ab und an auch genickt haben. Wenn Sie sagen, das ist so ein Beispiel, wie es gelingen kann, eben wie wir es gerade gehört haben.
Ja, also da fiel auch mehrfach ein Satz, den ich auch ganz oft sage, dass ich so wichtig finde, das Verhalten der Teenies nicht persönlich zu nehmen, weil das häufig so ein Problem ist und wir Eltern dann auch so emotional werden und aus der Verantwortung für die Beziehung gehen, wenn unser Kind irgendwie frech ist oder ein bisschen heftiger spricht oder eine Tür knallt oder so. Wenn man dann beleidigt ist und nicht wieder den Kontakt sucht, dann kann sich das sehr hochschaukeln und das kann sehr unangenehm und sehr doof werden. Und ich finde, wir sind immer in der Verantwortung als Erwachsene zu sagen, ich reiche dir wieder die Hand. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Auch das hatte ich schon oft in der Beratung. Ich schieb dir mal ein Essen vor die Tür oder ich klopf mal an und lade dich ein. Heute Nachmittag sind die Geschwister nicht da. Ich habe deinen Lieblingskuchen gebacken. Lass uns mal wieder in Kontakt kommen. Oder ich schicke dir lustige WhatsApp-Videos und wir kommen irgendwie wieder in Kontakt. Das finde ich ist so ein ganz wichtiger Punkt, damit man in Beziehung bleiben kann. Und auf der anderen Seite auch das, was der Anrufer gesagt hat, in dieser Klarheit bleiben und nicht konfliktscheu werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, egal wie alt die Kinder sind. Also ist bei den Kleinen ja auch schon immer so ein Thema, dass man nicht so verwöhnt und konfliktscheu eben ist. Aber gerade in der Pubertät auch. Ich hatte damals, als wir das Buch geplant haben, als erstes einen Vorschlag von einem Untertitel, wo irgendwas stand wie nicht mehr streiten oder so. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Weil natürlich müssen wir streiten, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, so wachsen wir ja alle und so lernen wir voneinander. Es geht einfach darum, dass man vielleicht weniger in Konflikte kommt oder besser also lösungsorientiert und nicht, dass es so ein, genau, dass es nicht so ein Gegeneinander ist. Das habe ich da alles sehr gehört. Das fand ich auch sehr schön.
Und Sie haben vor den Nachrichten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass der ein oder andere Elternteil möglicherweise ja auch eine Angst davor hat. Mhm. Weil es ist Bestandteil eines Loslösungsprozesses ja letztendlich auch, wenn die Kinder heranwachsen, diese einzelnen Entwicklungsstufen durchmachen. Wir haben über Ablösung hier schon eine ganz eigene Sendung auch gehabt, wo ganz, ganz viele auch angerufen haben, Hörerinnen und Hörer, die das sehr bewegt. Wie kann man diesen Prozess auch begleiten? Wie kann man den als Eltern auch angehen? Wenn Sie über Angst aber auch sprechen davor, dieses Loslassen, da gibt es in den USA inzwischen auch so eine Entwicklung, dass Pubertätsblocker verschrieben werden. Würden Sie sagen, das ist der falsche Weg? Also wir können uns nicht davor schützen, indem wir den Kindern Medizin verabreichen.
Ja, das finde ich sehr verrückt. Das habe ich so auch noch nicht gehört tatsächlich. Das ist ja im Grunde wie mit allem. Also wenn ich meinem Kind keinen Zugang zum Internet erlaube oder es bei uns zu Hause keine Süßigkeiten gibt, dann lernt es keinen Umgang damit. Also wir müssen irgendwie gemeinsam da rein und gucken, dass wir Regelungen finden. Und das ist häufig mal zwei Schritte vor, ein zurück, hin und her, ein bisschen ausprobieren. Und es gehört ganz viel dazu, ja, das anzunehmen und mit dem zu arbeiten, was da ist. Und dann zu gucken, wo ist meine Komfortzone und warum ist die so? Warum habe ich vielleicht Angst, wenn mein Kind ein bisschen mehr Loslassen fordert, wenn das abends unterwegs sein will, wenn es nicht mehr in Bonn, sondern in Köln unterwegs ist, war jetzt so unser Thema zum Beispiel. Und wie finden wir Lösungen, die für das Kind passen und für uns auch? Und wir als Eltern dürfen dann eben gern mal so einen Schritt aus der Komfortzone rausgehen und mit Zutrauen die Kinder probieren lassen.
Herbert Renz-Polster, Sie sind Kinderarzt, aber auch erziehungsberatend unterwegs, auch mit Büchern, die Sie da auch veröffentlicht haben. Wenn wir aber nochmal auf diese Pubertätsblocker gucken in den USA, da geht es auch unter anderem darum, diese ganz frühe Pubertät zu verhindern. Hat das auch einen medizinischen Hintergrund, wo Sie sagen, ja, das gibt es vielleicht sogar in Deutschland auch?
Natürlich, also für die ganz frühe Pubertät, stell dir vor, dein Kind kommt mit 6, hat eine Pubertätspräkox. Natürlich geht dann die Diskussion darum, was können wir machen. Damit verbunden mit der sehr frühen Pubertät, also mit der krankhaft frühen Pubertät, von der wir hier sprechen, sind ja auch langfristige körperliche Nachteile. Also die kommen früher in die Pubertät und dann haben sie einen Wachstumsschub. Aber dann schließen sich die Knochenfugen früher und die bleiben dann klein. Also du hast dann nachher einen als Erwachsener einen kleinen Wuchs sozusagen, den du dir dadurch einhandelst. Und natürlich geht da die Diskussion los. Und wir haben ja heute deutlich bessere Pubertätsblocker als jetzt noch vor 30 Jahren. Und da ist schon, natürlich überweist man die zum Facharzt und dann diskutieren die. Und etwa die vielleicht 60% der Eltern von den ganz früh in die Pubertät kommenden Kindern wird dann sagen, ja, das ist eigentlich was wir machen.
Die ganz frühe Pubertät, haben wir aber auch schon gesagt, die ist immer noch eher die Ausnahme. Wenn wir über eine frühe Pubertät sprechen, dann geht es so um eine Zahl von 12, 13, die sich inzwischen hier eingependelt hat. Eltern begleiten die Kinder durch die Pubertät. Was würden Sie da sagen? Wie können wir als Eltern unterstützen?
Ja, ich meine, das große Thema der Entwicklung der Kinder ist ja in der Pubertät nicht anders als vorher. Das dreht sich eigentlich um unser Menschenthema und das ist unser Wert, also unser sozusagen, welches Selbstbewusstsein kann ich haben? Was spiegeln wir mir die anderen wieder? Was spiegeln mir meine eigenen Erfahrungen wieder? Und das wird in der Pubertät natürlich ganz akut neu verhandelt. Und viele der Schwierigkeiten, die wir heute jetzt der Pubertät zuschreiben, die sind eigentlich interessanterweise, wenn du rund um die Erde blickst, in manchen Kulturen werden die gar nicht so thematisiert. Ja, da werden die Kinder halt größer, dann kommen sie in die Pubertät und dann sind sie groß. Nur bei uns ist das jetzt schon die letzten vielleicht 2, 3 Generationen ganz stark ausgeprägt, dass wir eben die Pubertät dann auch als Krise erleben und dann tatsächlich auch viele Kinder sich krisenhaft verhalten. Und eine Rolle spielt das sicher, wenn du dir vorstellst, normalerweise wäre ja die Pubertät, die ist ja eigentlich schon jetzt als Krise angelegt, wenn man es mal im Vergleich mal anguckt. Niemand würde ja bei vollem Verstand sozusagen am Reißbrett stehen und dann die Wachstumskurve des
Menschenkindes so anlegen, wie unsere ist. Nämlich im ersten Jahr geht es ab wie eine Rakete, im zweiten Jahr immer noch stark. Und dann kommst du in die mittlere Kindheit, da tut sich kaum was, da ändert sich an den Kindern wenig. Ja, die laufen sozusagen immer noch so einfach so langsam vor sich hin. Und dann auf einmal geht es voll ab wie eine Rakete wieder, der zweite Wachstumsschub verbunden mit innerhalb von wenigen Jahren wirst du erwachsen. Niemand bei klarem Sinne würde das so machen. Das ist eigentlich ein erzwungener Kompromiss. Die Pubertät ist eigentlich als Krise angelegt bei Menschen, wenn du es vergleichst mit Schimpansen. Schimpansen, die wachsen einfach praktisch relativ gleichförmig. Die werden einfach die geboren, dann werden sie groß, groß, groß. Irgendwann sind sie selbstständig. Und bei Menschen ist es so, wir haben nicht Kinder, die hintereinander groß werden, also du begleitest dein Kind, bis es selbstständig ist und dann kommt das Nächste. So bei uns ist es so angelegt, dass wir, während unsere Kinder noch groß werden, das nächste Kind kriegen und dann wieder das Nächste. Also wir haben überlappende Versorgungsansprüche. Und aus dem resultiert dieser Kompromiss, dass man dann die mittlere Kindheit einfach abgebremst hat, weil da ist die Mama und Papa beschäftigt mit dem nächsten Kind, da wird abgebremst und dann wieder Gas gegeben. Wie überleben die Kinder das, diese Krise? Eigentlich ganz toll, weil Mutter Natur ihnen auch eine Spezialisierung mitgegeben hat. Die werden auf einmal risikobereit, die werden stark, die werden sozial kreativ, die werden unglaublich, sie kommen mit eigenen Spezialisierungen, die ihnen immer auch einen Platz gesichert haben in der Gesellschaft. Ja, früher waren zum Beispiel die Jugendlichen, die haben im Stamm dann eine besondere Rolle gehabt. Die haben nachts das Feuer gehütet, die waren risikobereit, die haben Aufgaben übernommen, kennst du ja heute, die scharren mit den Hufen und die wollen tun. Und die wollen ihren Wert dann auch zeigen und bekommen. Ja, wir hüten das Feuer, wir verteidigen uns gegen die Tiger. Im alten Ägypten waren die Jugendlichen die Bargenführer, ja, die haben gute Augen, sind wendig, können klettern. Ja. Und dadurch hast du in der Gesellschaft dann immer durch deine jugendliche Spezialisierung, du bist einfach, hast viel Energie ohne Ende, du bist risikobereit ohne Ende, du hast wache Augen, hast du Wert zurückgespiegelt bekommen, ja, du bist jemand. Gleichzeitig wurdest du in die Gesellschaft reingenommen, du hast die Erwachsenen begleitet bei ihren Tätigkeiten und gelernt. Und das ist heute unser Problem, dass die Kinder eigentlich gehen aus der Kindheit raus und dann scharren sie mit den Hufen und sitzen im Warteraum des Lebens, ohne Wert erfahren zu können. Ja, sie gehen in die Schulen und da geht es um Noten. Hey, Schnarch, ja. Also wirklich, da geht es dann um Mathematik, ja. Und die wollen aber ja was ganz anderes. Und das ist unser Problem, dieses Mismatch zwischen angelegten Stärken und dem, was die Kinder erfahren.
Und dann müssen sie genau in dieser Phase auch noch ihr Abitur bestehen, wenn sie denn die Hochschulreife erwerben mögen. Oder sie stehen in der Ausbildung, wie wir von unserem Hörer Herrn Binder schon gehört haben, und brauchen da eben möglicherweise auch das positive Vorbild, jemanden Erwachsenen, der Orientierung geben kann. Wir sprechen über die frühe Pubertät, aber eben auch das späte Erwachsenwerden. Ich habe es eingangs schon gesagt, junge Menschen ziehen später aus, die heiraten später, die bekommen später Kinder, steigen dann auch später in den Beruf ein. Das alles verbindet man ja traditionell mit dem Erwachsenwerden. Aber ich habe mich dann in der Vorbereitung auch gefragt, passt das noch in die heutige Zeit? Also sind das die Attribute, die das Erwachsenwerden tatsächlich auszeichnen, wenn man aus dem Elternhaus auszieht und eine Familie gründet? Auszug, Heirat, Kinder. Wie sehen Sie das, Inka Hummel?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Blick, der vielleicht ein bisschen zu veraltet ist. Ich denke gerade so an die Generation meiner Eltern. Wenn ich mich da unterhalte mit Menschen, dann war das häufig so, dass die mit 21 geheiratet haben, weil sie sonst nicht mit irgendwem hätten zusammenziehen dürfen und nicht aus irgendeinem anderen Grund. Und das ist ja heute einfach ganz anders. Von daher denke ich, das ist nicht so der Punkt. Also wenn ich auch sehe, ganz persönlich, unser Großer wird jetzt 20, startet eine Ausbildung und wohnt noch zu Hause, ist aber trotzdem unfassbar selbstständig. Also ich musste nicht für ihn die Firma anrufen und fragen, ob er einen Ausbildungsplatz bekommt oder so. Der kümmert sich um seine Bankgeschäfte, um seine Krankenkasse und alles, was da so zu tun ist. Ich glaube, das ist dann doch nochmal ein anderer Marker, dass man nicht mehr so auf Kinder und ja, den Ehering gucken muss, hat sich ja sowieso gesamtgesellschaftlich verändert.
Mhm. Herbert Renzepolzer, als Kinderarzt, aber eben auch Kindheitsforscher, der Übergang vom Kind zum Jugendlichen, zum Erwachsenen, was würden Sie sagen, was macht diesen Weg möglicherweise auch länger als noch vor 20, 30, 40 Jahren?
Ja, ich meine, die Kinder haben heute ja auch viel mehr Möglichkeiten. Das ist fast ein Spiegel von dem, wie jetzt früher, wenn du denkst, die Kinder sind aufgewachsen mit ein bisschen wenig Spielzeug und kaum Möglichkeiten. Und heute ist es einfach viel mehr, es sind mehr Ressourcen da, viel mehr materielle Flexibilität. Das heißt, es gibt mehr Freiheit. Natürlich können die Kinder heute eher mal sagen, ich mache mal ein Jahr Weltreise oder so, weil einfach der materielle Hintergrund deutlich abgesicherter ist. Und dann sind die Ausbildungswege, ja vor allem in der Mittelschicht, sind ja sind länger geworden. Ja. Du studierst länger, dann machst du noch einen Master drauf, dann machst du Praktika und so. Und das hat damit zu tun, dass wir ja eigentlich im Grunde die Ausbildung, dein Platz, dein Status in der Gesellschaft ganz, ganz stark darüber läuft, wie kannst du sozusagen einen guten Abschluss kriegen, einen guten Beruf kriegen. Es ist so ein bisschen, hat sich immer mehr zugespitzt, diese Konkurrenz in der Mittelschicht. Wir haben ja das in den westlichen Ländern das Problem, dass die wirklich leckeren Plätze der Gesellschaft sind ja im Prinzip vererbt. Ja, die werden weitergegeben per Status, der schon da ist, per Kapital, also per Vermögen, der schon da ist. Und die restlichen leckeren Plätze sozusagen in der Mittelschicht, da kappeln sich dann die Kinder der Mittelschicht, und die kappeln sich per Ausbildung, ja, per Qualifizierung. Und lange wurde es ausgenutzt, ja, auch dann Generation Praktikum, erinnere ich mich noch, das ist heute ein bisschen weniger, aber mach mal da noch ein Praktikum unbezahlt und da noch. Und natürlich addiert sich das dann auch zu längeren Zeiten vor der Selbstständigkeit.
Und hinzu kommen natürlich auch Dinge wie teure Mieten, die sicherlich Faktor auch sind, dass der ein oder andere länger noch bei den Eltern wohnen bleibt. Oder auch insgesamt eine teure Lebenshaltung, die das möglicherweise erzwingt. Früher in die Pubertät und später erwachsen. Die Kindheit und die Jugend heute. Darüber sprechen wir hier in der Lebenszeit. Sie können sich weiter beteiligen. Die 00800 wählen 4464 4464. Und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon noch einmal herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Lebenszeit, in der wir über die Pubertät sprechen, die immer früher einsetzt, aber auch um das späte Erwachsenwerden, über die Kindheit und die Jugend heute. Mit dabei sind weiterhin Inke Hummel, Pädagogin, Familienbegleiterin und Beraterin, Kinderbuch- und Ratgeberautorin, und Dr. Herbert Renz-Polster. Er ist Kinder- und Jugendarzt, Publizist und auch Erziehungsexperte und Wissenschaftler. Sie sind aufgefordert, uns gerne anzurufen, sich zu beteiligen, wenn Sie mögen, die 00800 zu wählen, 4464 4464, oder uns zu schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Dieser Aufforderung sind schon einige Hörerinnen und Hörer nachgekommen. Unter anderem hat uns Iris Petri geschrieben. Sie sagt, sie ist erstaunt über die nicht zeitgemäße Definition von Erwachsen, über Auszug und Heirat, Kinder, die für den elterlichen Haushalt mitverdienen, und junge Erwachsene, die aus finanziellen Gründen und Wohnungsmangel nicht vor zum Beispiel Studienabschluss ausziehen können, sowie Partnerschaften ohne Eheschein. Die werden dann nicht erfasst. Haben wir kurz vor den Nachrichten auch nochmal angesprochen, dass es eben andere Attribute auch sind, die möglicherweise das Erwachsenensein auszeichnen als noch vor 20, 30, 40 Jahren. Diesen Aspekt hat auch Michael Pittelkopf aufgegriffen, der uns geschrieben hat, was heißt eigentlich erwachsen? Er ist Vater von 4 Kindern, davon 3 in den 20ern. Vor diesem Hintergrund sein Gedanke zum Aspekt später erwachsen. Es kommt drauf an, so schreibt wie man erwachsen definiert. Und meine Anmoderation, die hätte suggeriert, dass der Termin eine Heirat Indikator für das Erwachsensein wäre. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Inzwischen ist es ja auch anders. Erwachsen bezieht sich, so schreibt unser Hörer, auf einen Menschen, der physisch und emotional ausgereift ist, bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und in der Lage ist, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Und das kann auch die Entscheidung sein, später zu heiraten, da die Notwendigkeit einer gegenseitigen Absicherung von Partnern durch Heirat vielleicht noch gar nicht virulent ist. Das kann er für seine drei älteren Kinder absolut so bestätigen, sodass er nicht sieht, dass sie später erwachsen werden als frühere Generationen. Sie treffen eben nur andere Entscheidungen. Und das hat Inke Hummel ja auch vor den Nachrichten schon mal angesprochen, dass es tatsächlich eben auch Gründe ja gibt, warum Menschen sich so oder so entscheiden und das nicht unbedingt mit Erwachsensein zu tun hat. Und dass wir heute auch anders vielleicht auf das Ausziehen gucken, aus dem Haus der Eltern ausziehen, aus der Wohnung der Eltern ausziehen, als noch vor einigen Jahren eben unserer Elterngeneration. Und da hatten Sie das Beispiel genannt, da ist man ausgezogen und hat geheiratet, um ausziehen zu können, um zusammenziehen zu können, was ja heute gar nicht mehr notwendig ist. Aber wenn Sie das hören, was unsere Hörerinnen und Hörer da geschrieben haben, würden Sie sagen, das kann man bestätigen. Also da hat sich viel getan. Erwachsensein müssen wir auch ganz anders definieren vielleicht.
Ich glaube, da ist einfach die Sicht unterschiedlich. Gucken wir gesellschaftlich drauf oder gucken wir entwicklungspsychologisch drauf? Und entwicklungspsychologisch ist natürlich der Reifegrad in bestimmten Bereichen zu betrachten, der nichts damit zu tun hat, wo ich wohne oder ob ich verheiratet bin oder nicht. Das sehe ich auch so.
Klar. Herbert Renz-Polster, wenn wir über Übergänge auch sprechen, also vom Kindsein zum Jugendlichen, zum jungen Erwachsenen und zum vollreifen Erwachsenen, wie definieren Sie da die Übergänge? Wo würden Sie sagen, woran erkennt man, dass ein Mensch tatsächlich erwachsen geworden ist?
Ja, ich glaube, der Beitrag des Lesers, oder der E-Mail-Beitrag war da wirklich sehr gut definiert, dass man eben auch dann selbstständig kluge oder lebensrelevante Entscheidungen treffen kann. Ich will es nur sehr gerne auch jetzt noch ein bisschen problematisieren, weil wir reden da so, wie wenn das über uns gekommen ist, sozusagen, die werden immer später erwachsen, ja, wobei das wirklich das Fragezeichen tatsächlich, ich glaube, sie sind halt länger sozusagen abhängig von der älteren Generation. Aber die Frage ist doch, wenn wir sagen Unabhängigkeit oder, naja, Unabhängigkeit nicht, aber Selbstständigkeit als Voraussetzung fürs Erwachsenenleben, ist doch die Frage, bereiten wir unsere Kinder vielleicht tatsächlich gar nicht darauf vor, diesen Schuh dann auch zu füllen? Und da will ich wirklich ganz bewusst auch darauf hinweisen, unsere Kinder verbringen heute wirklich den größten Teil ihrer wachen Zeit in Bildungseinrichtungen, also längere Schulzeiten, längere Hartzeiten, kaum mehr irgendwie unregulierte oder von Erwachsenen unbeeinflusste Lebensbereiche außer im Internet. Ja. Ist das wirklich eine gute Vorbereitung, wenn du die ganze Zeit Erwachsenen zuhörst, die dir Fragen stellen, die du im Leben nie stellen willst? Ja? Also du wirst sozusagen durch die Kindheit geleitet an der Hand von Erwachsenen, die dir ja gar nicht den Freiraum geben, dich als selbstständige Persönlichkeit zu entwickeln. Also ich würde wirklich sagen, unser Schulsystem ist sehr gut darauf vorbereitet, Kinder von Klassenarbeit zu Klassenarbeit zu leiten, möglichst schnell zu lernen, möglichst schnell wieder zu vergessen, aber doch gar nicht, um im Leben selbstständig zu sein.
Also eine deutliche Kritik also an unser Schulsystem. Und jenseits dieses Aspekts eben auch, was die gesellschaftliche Komponente angeht, haben wir ja noch ein anderes Merkmal, was Erwachsenwerden bezeichnet. Und zwar rein auch juristisch die Frage mit 18, volljährig. Welche Bedeutung hatte das Alter, wenn es auch ums Erwachsensein geht? Also befördert der 18. Geburtstag die Reifung, weil das in der Gesellschaft auch so gefeiert, so suggeriert wird? Kommt da ein Gefühl mit, erwachsen zu sein? Vielleicht auch Inke Hummel? Ja gut. Also, ja. Herbert Renz-Polster, ja gerne.
Ja, ich will nur sagen, wir sind lange Zeit in den USA gelebt, da war es halt 21. Ja. Das ist irrelevant, das ist natürlich irrelevant. Und wir können das ruhig zu einem anderen Zeitpunkt nehmen.
Ja. Also willkürlich gewählt. Es stehen ja auch gerade die Europawahlen an. Erstmal dürfen junge Menschen bundesweit ab 16 wählen. Das ist jetzt ein kleiner thematischer Schlenker, passt aber vielleicht ganz gut in die aktuelle Diskussion auch darüber, wenn den Jugendlichen zugetraut wird, dass sie hier bei einer wichtigen Wahl mitbestimmen können, quasi demokratische Verantwortung übernehmen. Das kann ja auch wichtig sein für die soziale Reife, weil man ihnen was zutraut, in Kummel.
Ja, Zutrauen ist immer ein wichtiger Punkt. Das sehe ich auch so. Trotzdem ist es ja natürlich irgendwie Quatsch, und aber auf der anderen Seite auch notwendig. Ne? Wir haben sowas wie 6 als Einschulungsalter und trotzdem müssen wir dann hingucken, ist das Kind schon so weit? Kann es vielleicht mit 5 schon gehen oder sollte es erst mit 7 gehen? Und so wird das bei den 18-Jährigen auch sein, ne? Wenn man sich jetzt emotionale, kognitive Reife und so anguckt. Aber irgendwo muss die Grenze ja festgelegt werden.
Und der eine ist vielleicht mit 14, 15 schon extrem reif. Der andere, der braucht mit 20 noch sehr viel Unterstützung beim Treffen von Entscheidungen. Mhm. Wir hatten ja auch mal eine Sendung, da ging es eben genau um dieses Wahlalter. Und da war auch jemand mit dabei, der mit 16 eben auch sagt, ich kandidiere sogar schon für ein kommunales Amt, beziehungsweise für den Gemeinderat. Ja, also wirklich deutliche Unterschiede. Und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Biller, die uns aus der Nähe von Rostock anruft. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Biller, Ihr Aspekt zum Thema.
Meinen Sie jetzt das Wahlalter oder?
Nein, es geht ja insgesamt in der Sendung darum, wie ist es eigentlich, wenn die Kinder früher in die Pubertät kommen, vielleicht später auch erwachsen werden, je nachdem, wie man erwachsen werden auch definiert. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, es ist ganz einfach immer noch so. Ich habe mein gesamtes Arbeitsleben mit Kindern und ihren Eltern verbracht, in der Schule und außerhalb. Also es ist nicht so, dass unsere Kinder jetzt uns gehören als Erziehungsziel, sondern wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, sie lebenstüchtig zu machen und sie sozusagen zu begleiten, dabei Regeln und Normen anzuwenden, die man aber mit Heranwachsenden entwickeln muss, würde ich jetzt mal behaupten. Sonst müssen wir uns nicht wundern, wenn sie uns nicht folgen. Also man ist in ständiger Diskussion mit Heranwachsenden. Das ist nicht immer spaßig, das ist auch anstrengend. Das ist in der Schule anstrengend, das ist zu Hause anstrengend. Und an beiden Schauplätzen, sag ich mal, wird es unterschiedlich gehandhabt. Aber trotzdem ist das die einzige Möglichkeit, zum Ziel zu kommen. Und wenn der Kinder- und Jugendarzt in ihrer Runde hat gerade gesagt, also Kinder sind ihr gesamtes Leben an der Hand. Ja, das liegt doch an denjenigen, die sich mit ihnen beschäftigen. Ich darf auch gar nicht den Anspruch haben, Kinder laufend an die Hand zu nehmen, Jugendliche immer weniger. Ich muss sie auch laufen lassen. Natürlich muss ich sag mal, wie in der Fahrschule, begleitendes Fahren. Ich muss trotzdem vorausschauend fahren. Und vorausschauend fahren muss ich auch mit Heranwachsenden, je älter sie werden. Und dann ist es schon individuell. Sie haben ja Anlagen mitgekriegt, woran unter anderem auch die Eltern mit Schuld sind, in Anführungsstrichen. Ich kann mich nachher nicht beschweren, wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Also es gibt vieles zu beachten. Mhm. Und es gibt eben auch Regeln und Normen im Gesetzestext. Ich weise auf das Kinder- und Jugendgesetz hin. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz der aktuelle Begriff, aber Sie wissen, was ich meine. Ja.
Und Sie haben gesagt, Sie arbeiten haben im Schulumfeld mit Eltern und Kindern auch gearbeitet. Und wenn Sie sagen, das ist so ein bisschen wie begleitetes Fahren, aber irgendwann fahren die Jugendlichen dann ja auch alleine. Was würden Sie sagen, woran erkennen Sie dann oder haben Sie erkannt, dass derjenige oder diejenige jetzt soweit ist, dass man sie fahren lassen kann?
Ja gut, also ich habe die zweite Hälfte meines Arbeitslebens als Schulsozialarbeiterin gearbeitet. Und da ist es noch mal klarer, da begegnet man ja Kindern und Jugendlichen mehr, wenn man mit ihnen gut zusammenarbeitet, in gewisser Weise auf Augenhöhe. Das heißt also, man erkennt, wann sie selbstständig sind oder selbstständiger werden. Es ist ja ein Prozess. Und wenn ein Jugendlicher in der Lage ist, seine Meinung zu erläutern, Gegenargumente zu finden, kritisch zu sein, dann sollte ich als Eltern oder auch als Lehrer, das schafft auch nicht jeder, muss ich auch mit dieser Kritik umgehen können. Ich habe in meiner Schulsozialarbeitszeit oftmals Praktikanten gehabt. Und da war ich immer wieder froh, wenn ich wieder neue Ergebnisse gekriegt habe aus der Ausbildung. Also man muss sich als Eltern entwickeln, man muss sich als Lehrer und Lehrausbilder meinetwegen, so wie das auch ein
Hörer bei uns gesagt
hatte in der ersten Hälfte der Diskussion. Also man muss am Ball bleiben und man kann nicht stehen bleiben. Und wenn man das macht, hat man schon eine ganze Menge gekonnt. Also es gibt so schöne Sprüche. Ich liebe Sprüche. ihr könnt uns erziehen, wie ihr wollt, wir machen euch doch alles nach. Da steckt so viel Weisheit drin, kann ich immer wieder bestätigen. Mhm.
Frau Beller, erstmal herzlichen Dank für die vielen Dinge, die Sie uns mitgegeben haben, aus Ihrer beruflichen Erfahrung auch und aus Ihrer Beobachtung, die Sie da machen konnten. Die Eltern können machen, was sie wollen. Sie sind die Vorbilder, sie bleiben die Vorbilder. Hummel, als Familienbegleiterin, Familienberaterin, würden Sie das unterschreiben? Also wir müssen auch richtig machen, damit die Kinder richtig machen?
Auf jeden Fall.
Je nachdem, was man als richtig und falsch natürlich auch definiert.
Genau, ich versuche mal sinnvoll zu sagen, statt richtig oder falsch. Mhm. Da war jetzt wieder ganz viel drin, was ich so bestätigen würde. Einmal, dass es nicht nur herausfordernd ist, sondern auch absolut bereichernd. Und man wächst ständig so mit den Kindern. Das empfinde ich auch so, zumindest wenn man dafür offen ist. Und das sollten natürlich Lehrkräfte beispielsweise auch sein, finde ich auch. Aber dieses Vorbildthema würde ich auch so sehen. Das ist ja wie bei den Kleinen, wo man sich manchmal erwischt und denkt, oh Gott, diese Worte, die der da sagt, das sind ja eigentlich meine. Und natürlich ist das bei den Teenies auch so. Wenn ich meine Macht ausspiele und autoritär und herrisch bin, dann wird es eine Antwort geben von den Kindern. Und entweder geben sie die mir oder sie geben die irgendwo anders, weil das irgendwo hin muss. Aber natürlich nehmen sie dieses Vorbildverhalten mit. Wir sind nicht miteinander, wir sind nicht in Beziehung. Wir gucken nicht zusammen in einer Familienkonferenz, wie wir ein Thema lösen, sondern das kommt ja von oben nach unten. Und genauso kann man ein anderes Vorbild sein, indem man es eben mit Zutrauen und gemeinsam macht. Dann kommt von den Kindern auch was zurück. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch schon gesagt, man lernt einfach so viel. Und das ist so toll, dass finde ich, egal mit welchen Teenagern ich zusammen bin, da nehme ich unfassbar viel mit, wenn man eben auch das Vorbild ist und offen ist.
Und da fiel auch das Stichwort Verantwortung, die auch gegeben werden muss, auch von den Eltern den Kindern gegeben werden muss. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielen da eben auch tatsächlich die Eltern, wenn es darum geht, die Reife zu bekommen, das Erwachsenendasein zu erreichen?
Also da gehört ganz viel dieses Verantwortung und Zutrauen, dieses ganze Paket dazu, dass sie Vorschläge machen und Dinge ausprobieren dürfen, um zu gucken, wie funktioniert das denn. Für mich ist da ein ganz wichtiger Begriff Bewältigungskraft. Das ist das, was die Kinder von uns mitbekommen können. Die Anruferin hat gesagt Lebenstüchtigkeit. Im Grunde ist es das Gleiche, ne? Also wirklich, egal was passiert, ich muss mit einem sicheren Gefühl da reingehen und darf mich nicht überfordern lassen und muss gucken, wie löse ich das dann, weil ich weiß, da ist jemand zu Hause, wo ich zur Not hingehen kann, aber ich glaube auch an mich selber. Das wäre ja so das Ideal. Und natürlich müssen sie dafür in Situationen kommen dürfen, wo sie das probieren können.
Wenn wir nochmal auf diesen langwierigen Prozess des Erwachsenenwerdens schauen, und das ist, glaube ich, unbestritten so, dass der seine Zeit braucht, was erleben Sie da, wo ist da möglicherweise auch ein Konfliktpotenzial, was neu ist in unserer Gesellschaft, also was man vielleicht so noch nicht kannte, weil die Kinder vielleicht früher auch gezwungen waren, dann eine Familie zu gründen und heute aber mehr Zeit haben auch dafür?
Da fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein Themenbereich ein. Mhm. Ja.
Also das heißt, die Familien gehen da ganz, ganz gelassen mit um, wenn der Sohn oder die Tochter sagt, ja gut, ich bin jetzt zwar 30, aber ich muss noch nicht aus dem Haus.
So lange habe ich die Familien ja tatsächlich nicht, ne? Sondern es ist wirklich bei mir eher so 16, 17 das Ende in den Beratungen. Ich glaube, dieses Thema am Ende, na, wann gehen sie aus dem Haus? Das hat einfach ganz verschiedene Ursachen und die Elternbeziehung ist eine mögliche davon. Ne? Bin ich einfach vielleicht sehr eng und gut mit meinen Eltern in Beziehung und das ist deshalb gar kein Ding? Oder haben sie mich vielleicht auch sehr klein gelassen und deshalb kann ich noch nicht? Wobei mir da, als sie fragten, was sind so veränderte Umstände, gleich der Gedanke kam, was ich gesehen habe bei den Kindern, als wir jetzt eine ganze Weile Abitur nach 8 Jahren hatten. Wie viele Abiturienten waren 17? Und es war überhaupt nichts gewonnen, weil sie nichts machen konnten, nichts unterschreiben durften. Ich hatte viele Familien, die Probleme hatten. Das Kind ist dann ins Ausland gegangen, aber die konnten da keinen Mietvertrag machen, die konnten gar nichts machen im Grunde mit dem Alter. Und es war gar nichts geworden. Also da sind viele Dinge, die nicht so ganz zusammenpassen und vieles vielleicht auch schwieriger machen.
Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Sebastian Butzke, der uns aus Berlin zugeschaltet jetzt ist, telefonisch. Schönen guten Tag, Herr Butzke.
Hallöchen, genau, Grüße aus Berlin. Mhm. Und zwar hatte ich eine relativ simple Frage. Und zwar geht es eher um das zweite Thema der Sendung, was ich so ein bisschen unter dem Stichwort Emerging Adulthood kennengelernt habe. Also das in Anführungszeichen spätere und andere erwachsen werden als früher. Und mich hätte interessiert, inwiefern sich die Pandemie sozusagen auf die Wahrnehmung des Erwachsenwerdens ausgewirkt hat. Ob sich das schon in Daten zeigt, dass eben die Entwicklungsaufgaben, die man natürlich eben als diese junge erwachsene Person in der Pandemie, in der Corona-Phase hatte, in gewisser Art und Weise anders bewältigen musste als die Generation davor. Und ich spreche da sozusagen aus anekdotischer Evidenz. Ich bin selber 25 und war 21, als die Pandemie begonnen hat. Genau, und das hat mich mal interessiert, eben so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass sich manchmal diese Zeit, wissen Sie, so ein bisschen gestohlen anfühlt. Mhm.
Ja, das wäre jetzt meine Frage an Sie auch gewesen, wie Sie das selbst empfinden. Also ist das so, dass Sie das Gefühl haben, naja, das war eine wichtige Zeit auch für mein Erwachsenwerden, die ich so nicht ausleben konnte?
Total. Also was natürlich am meisten darunter gelitten hat, ist mein Studium. Ich habe 3 Semester quasi in Präsenz studiert und bis dahin lief eigentlich alles ganz, ganz flüssig und locker flockig. Und dann ist man auf einmal in dieser krassen Situation zu Hause und dadurch hat sich zum Beispiel mein Studium selber auch verlängert. Es war schon eine harte Zeit als jemand, der eigentlich immer von dem Austausch in der Gruppe im Bildungskontext vor allen Dingen auch gelebt hat. Und deswegen ist es eher schon negativ konnotiert bei mir die Zeit, klar. Und das ist so meine persönliche Erfahrung. Und vor allen Dingen, was bleibt, ist so ein bisschen, okay, man hat sich natürlich über die Zeit auch total verändert und das hat ja einen krassen Einfluss auf einen gehabt. Aber trotzdem, man fragt sich am Ende, oh Gott, wo ist die Jugend geblieben sozusagen, dieses früher Erwachsenenalter. Jetzt ist man 25 und schaut so ein bisschen wehmütig oder trauert der Zeit so ein bisschen nach, die nie da gewesen ist, wenn Sie verstehen.
Mhm. Doch, das haben Sie sehr eindrücklich auch geschildert, wie es Ihnen da ergangen ist. Und die Frage, die sich da stellt, eben Ihnen auch stellt, nach dem Corona-Einfluss auf die Entwicklung, gerade im jungen Erwachsenenalter. Herbert Renz-Polster, Sie sind Kinder- und Jugendarzt, Sie sind Erziehungsexperte, Wissenschaftler, Kindheitsforscher. Diese Corona-Zeit haben wir hier auch schon mehrfach beleuchtet, gerade mit ihren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hier im Deutschlandfunk, auch in der Lebenszeit. Wie sind da Ihre Beobachtungen? Was macht sowas aus, wenn 2 Jahre wie die Stopptaste gedrückt sich gefühlt
hat? Ja, ich meine, der Anrufende hat wirklich das sehr gut zusammengefasst und passt auch gut zu dem Thema vorher. Natürlich, da hat man so ein Vorbild und die Beziehungen zu den Eltern, wie wichtig die sind. Und das ist ja auch gleich mal die Begrenzung. Die Vorbilder haben sich ja dann nicht verbessert oder verschlechtert in der Corona-Zeit. Aber trotzdem hast du, dein Motor stottert und geht nicht weiter.
Die Eltern werden auf einmal ganz zentral, ne?
Die Eltern werden zentral, aber du hast immer noch den gleichen Kompass sozusagen, das gleiche GPS eingespeichert, aber du hast nicht mehr du hast den Motor nicht. Und der Motor, der uns trägt hin zu einem kompetenten Erwachsensein, ist nun mal die guten Erfahrungen, die wir mit uns machen dürfen und können. Und das gibt uns dann, löst die Angst und das gibt uns Rückenwind und Selbstbewusstsein. Das gibt uns wache Augen. Und das ist das, was in der Corona-Zeit eben oft gefehlt hat. Also da hast du eher negative Erfahrungen gemacht. Du hast keine Wirksamkeitserfahrung gemacht. Du hast deinen eigenen Wert nicht erproben und zeigen können. Und das ist der Ballast, der dann da ist. Und das weist nochmal darauf hin, dass ein gelungener Weg ins Erwachsenensein ganz stark getragen ist von unseren Flügeln der Entwicklung generell, ja, dass wir mit uns selber gut klarkommen, dass wir gute Erfahrungen machen können, dass wir nicht im Stress versinken und so weiter. Und das hat die Corona-Zeit einfach nochmal unterstrichen.
Inke Hummel, Sie sind selbst Mutter von drei Jungs, die auch in einem Alter sind des Heranwachsens, des Reifens. Die Corona-Zeit, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich höre gerade aus der Regie, wir haben heute wieder Wahlwerbespot an dieser Stelle. Müssen wir da tatsächlich auch einen Schlussstrich ziehen in dieser Ausgabe der Lebenszeit über die Frage früher in die Pubertät und später erwachsen, Kindheit und Jugend heute. Das war diese Lebenszeit. Herzlichen Dank an Sie alle, auch fürs Mitmachen, Inke Hummel, Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und Dr. Herbert Renz-Polster, Kinder- und Jugendarzt. Mein Name ist Petra Enzminger und ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Freitagnachmittag.